Ich glaube, das Erste ist, dass man neu lernen muss zu fragen, weil man, glaube ich, lernen muss zu fragen, um eine Geschichte zu hören und nicht um eine eigene These zu bestätigen.
Erst Führung in Uniform, dann auf Bahngleisen und schließlich im agilen Modus. Mein heutiger Gast hat viele Metamorphosen erlebt. Er war Offizier bei der Bundeswehr, Product Owner Transformation bei der Deutschen Bahn und ist heute Coach und Berater bei Mir & Company, einer Boutique-Beratung in Düsseldorf. Ich will mit ihm sprechen über Führung mit Haltung, Agilität ohne Buzzwords und darüber, wie systemisches Denken und Handeln in den Maschinenraum einer Organisation hineinwirken kann. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Felix Lagemann. Hallo Felix.
Hallo Kai.
Felix, du warst lange Offizier bei der Bundeswehr. Was für einen Rang hattest du da eigentlich?
Ich bin als Hauptmann aus der Bundeswehr ausgeschieden.
Okay. Und wie viel von dem Führungsstil steckt denn jetzt noch in dir?
Ich würde sagen, dadurch, dass ich fast 15 Jahre da war, ist das natürlich eine sehr prägende Zeit gewesen. Und was wahrscheinlich davon noch am häufigsten durchkommt in meiner Arbeit heutzutage, ist, dass man bei der Bundeswehr halt schon lernt, vor allen Dingen wenn man in Führung ist, sehr klar aufzutreten, also sehr bewusst zu sprechen, auch eine gewisse Präsenz im Raum zu haben. Das hilft mir bei virtuellen Settings natürlich weniger als bei Settings vor Ort. Und dass das Führungsverständnis bei der Bundeswehr eigentlich sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass Informationen gefiltert, reflektiert und weitergegeben werden. Und das sehr bewusst. Und das ist auch was ich, glaube ich, heute in meinem Arbeitsalltag noch sehr gut umsetzen kann. Es muss nicht immer jeder alles wissen und es geht nicht darum, Informationen vorzuenthalten, aber den Leuten zur richtigen Zeit bewusst die richtigen Informationen oder Netzwerke zur Verfügung stellen, ist was auch im heutigen Arbeitsumfeld, gerade im agilen Kontext, sehr, sehr wichtig und relevant ist.
Ja, wir kommen ja gleich zu deiner aktuellen Rolle. Du bist ja heute Berater, bist ja lange nicht mehr bei der Bundeswehr. Zwischendrin gab es noch eine andere Station, die Deutsche Bahn war ein Arbeitgeber von dir. Da warst du mitten im Getriebe im Bereich Product Owner Transformation, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann man eigentlich agil führen, wenn alles auf festgelegten, infrastrukturell gesehen, Gleisen läuft?
Auch da ist natürlich die Bahn einfach ein sehr, sehr großes Unternehmen. Und wenn man sich das im Ganzen anguckt, wird das relativ schwer. Aber wenn man halt mit der Lupe mal ein bisschen weiter reinguckt und so auf die einzelnen Bereiche guckt, ob es jetzt irgendwie das Schienensystem ist, ob das die Bereitstellung der Züge ist oder alles rund um die Fahrgastbetreuung oder den Ticketverkauf, Vertrieb letztendlich, gibt es da schon sehr, sehr viele kleine Inseln, in denen man sehr, sehr gut auch agil arbeiten kann. Gerade die DB Systel, also so der IT-Bereich, ist teilweise sogar ein bisschen Vorreiter, aber auch so Bereiche wie zum Beispiel die Südostbayernbahn in Oberbayern, sind so kleine agile Inseln, wo man relativ viel machen kann, weil man immer abgeschnittene Bereiche hat. Also Bereiche, so eine Südostbayernbahn, die hat halt ihren Verantwortungsbereich und für den hat sie die Hoheit. Und weil man sehr, sehr viele Menschen hat bei der Bahn tatsächlich, die wirklich mit Herzblut dabei sind. Und da kann man dann sehr viel erreichen.
Ja, deine Rolle heute, du bist bei Me & Company. Das ist eine inhabergeführte Boutique-Beratung in Düsseldorf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ein Schwerpunkt ist agile Transformation. Das ist das, was ihr für Kunden anbietet. Kannst du mal für einen Sterblichen erklären, das Wort ist ja noch nicht neu. Das gibt es ja eigentlich schon viele, viele Jahre. Agilität. Aber es sind doch immer wieder auch unterschiedliche Vorstellungen. Sag doch mal mit einfachen Sätzen, was ist das, was agiles Arbeiten und entsprechend Führung ausmacht?
Wenn wir über agiles Arbeiten sprechen, dann reden wir sowieso lieber mit weniger Buzzwords und fokussieren das Ganze eigentlich so auf vier Kernbereiche, vier Kernwerte. Agiles Arbeiten heißt eigentlich, ich verstehe, für wen mache ich meine Arbeit. Also ich verstehe, wer ist mein Kunde. Dann verstehe ich, was hat der Kunde eigentlich von meiner Arbeit? Also was erzeugt bei dem wirklich einen Mehrwert? Wie müssen wir zusammenarbeiten und wie arbeiten wir auch über Schnittstellen hinweg wirklich am sinnvollsten zusammen und reden auch darüber, was gut und was schlecht läuft. Und das ist so ein bisschen das, so diese drei Kernaspekte. Versteh, für wen du arbeitest, versteh, was diese Person braucht und mach dir Gedanken darüber, wie du mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, für diese Menschen, die das haben wollen, das Bestmöglichste erreicht.
Wenn ich das aber jetzt höre, würde ich sagen, das gilt doch mal ganz platt gesagt für jeden Kellner. Der muss wissen, wen er vor sich hat, verstehen, was der Gast möchte und muss dann in der Küche oder im Service mit der Brigade dafür sorgen, dass die bestellten Spaghetti Bolognese so kommen, wie der Kunde das will. Dafür brauche ich doch nicht Agilität.
Nein, das bezieht ja ganz viel oft genau diese Bereiche. Weil was wir ja in der Wirtschaft ganz häufig machen, wenn wir so mit einem Kellner in einem Restaurant arbeiten, dann lassen wir das noch alles so und dann steigen wir aber plötzlich irgendwann, wird das dann größer, dann machen wir eine Kette draus, machen Systemgastronomie und dann muss plötzlich jeder Keller alle genau das Gleiche machen, weil wir ja Synergien erzielen wollen und dann wird nämlich dem Kellner quasi aberzogen, sich darauf zu fokussieren, was ist denn das Bedürfnis des Kunden, sondern dann geht es nur darum, verkaufe bitte möglichst einfach und standardisiert das Günstige oder das, was wir mit der größten Marge herstellen können. Genau darum geht es in agilen Transformationen, halt diesen Kerngedanken, den Leuten wieder Verantwortung für ihre Arbeit zu geben und dass sie die auch übernehmen können, dürfen und wollen. Das ist so einer der Kerngedanken bei agilen Transformationen oder bei agilen Arbeitsformen.
Ein besonderer Aspekt von Führung ist ja, Entscheidung zu treffen. Und Felix, aus deiner Sicht, wie ist denn Führung und Entscheidungsverantwortung im agilen Umfeld aufgestellt?
Es geht darum, dass Entscheidungsmandate dahin verlegt werden, wo die Handlungskompetenz am größten ist. Jetzt das Beispiel im Kellner. Der Kellner weiß wahrscheinlich am besten, was denn vielleicht oder ob das Pärchen, was da sitzt, noch eher einen Nachtisch isst oder was auch für einen Wein getrunken hat und ob es dann eher einen süßeren oder eher eine Käseplatte nachher will. Und das weiß halt keiner, der irgendwo in der Konzernzentrale sitzt und überlegt, welche Nachtische sollen wir denn jetzt am besten noch verkaufen. Das heißt, ja, gerade das Thema Entscheidung ist was in agilen Prozessen, agilen Arbeitsprozessen eben sehr bewusst reflektiert wird, weil man immer guckt, wer sollte diese Entscheidung am sinnvollsten treffen und dann auch zu gucken, ja, so der Rückschluss zur Bundeswehr auch wieder, wie kriegt denn diese Person Zugang zu allen relevanten Entscheidungskriterien und Informationen, die sie braucht?
Ja, ein Modell, mit dem ich viel arbeite, würde mich mal interessieren, ob du das auch nutzt und die 7 Ebenen oder 7 Levels of Delegation im Englischen, die 7 Ebenen, des Delegierens, also wo ein Kontinuum zwischen einer entscheidet alleine und sagt nur noch, was entschieden wurde, das ist die Phase 1, bis im Kontinuum letztendlich alles delegiert wird und die, in dem Fall die Führungsperson, überhaupt nicht mehr involviert und informiert wird. Ist das ein Modell, was du auch nutzt?
Ja, tatsächlich ist das ein sehr, sehr gängiges Konzept, das heißt dann Delegation Poker und wird da dann eben auch, ne, deshalb Poker, weil es mit Führungskräften und oder führenden Menschen in Führungsverantwortung und mit dem Team, das die operative Arbeit macht, gemeinsam quasi dann ausgespielt wird. Also da geht dann nicht einer hin und sagt, so die Entscheidung delegiere ich komplett weg, sondern man überlegt halt mit dem Team zusammen, auf welcher Ebene wollen wir denn vielleicht, dass diese Entscheidung getroffen wird. Das Schöne daran, wenn man das so ein bisschen ausspielt, ist, dass in dem Prozess dabei, also in dieser Diskussion darum, auch klar wird, welche Informationen fehlen denn vielleicht noch Menschen, um Entscheidungen treffen zu können? Also wenn ich als Führungskraft will, dass eigentlich mein Team was entscheidet, was ja zumindest auf der Tonspur häufig so genannt wird, und das Team sagt, naja, wir wollen das aber gar nicht entscheiden, weil uns fehlen die relevanten Informationen, dann kann ich eben sehr gut hingehen und sagen, ja okay, wie schaffen wir es denn, dass diese relevanten Informationen da hinkommen? Und liebes Team, wenn ihr diese Informationen hättet und auch die Konsequenzen kennen würdet, würdet ihr es dann entscheiden?
Ja, also ich mag das Modell auch und das führe ich viel in Trainings und bei Teamentwicklungen ein, weil auch deutlich wird, es wird nicht einmal festgelegt, wer auf welche Weise etwas entscheidet, sondern situationsbezogen und komplexitätsbezogen immer wieder neu. Also was vielleicht auf Level 2 heute entscheidet, entscheidbar wird, kann sein auf Level 7, also komplett delegiert, bei einer anderen Entscheidung, die vielleicht weniger komplex ist. Also das finde ich auch insofern ein gängiges Modell. Ich wollte es nur mal verstehen, ob du es auch nutzt. Wir waren ja vor einigen Wochen bei Gunter Schmidt in Heidelberg, haben ein hypnosystemisches 3-Tage-Intensivseminar genossen. Und mich würde interessieren, welches Potenzial siehst du drin, agile Frameworks und systemische Beratung zu verweben?
Ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele Gedanken oder Wirkmechanismen sich so ein bisschen überschneiden. Weil sowohl in der Systemtheorie gucke ich mir halt Systeme an und überlege, okay, wie ist so das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Systemkomponenten. Und beim Agilen versuche ich eben auch wieder, mich aus reinen Prozessen rauszulösen und eigentlich kleine Systeme zu bauen, die eine Ende-zu-Ende-Verantwortung haben. Das heißt, idealerweise schaffe ich es in agilen Kontexten, dass ich in einer Organisation ganz, ganz viele kleine Systeme habe. Natürlich bleibe ich dadurch immer noch ein großes, ganzes System. Aber ich habe halt auch in meinem Team oder in meinem Bereich habe ich auch ein System, wo ich mir eben auch sehr bewusst Gedanken machen kann, wo ich sehr bewusst überlegen kann, welche Impulse kann ich reingeben, sehr bewusst vor allen Dingen auch reflektiere, wie funktioniert denn eigentlich gerade so die Zusammenarbeit? Also ich gucke nicht nur auf das reine Ergebnis, sondern ich gucke auch auf das, wie arbeiten wir eigentlich gerade zusammen, was funktioniert da? Und das Zweite, wo das, glaube ich, ganz gut übereinander passt, das ist so diese ganze Thematik von Planungshorizonten. Wir leben ja eigentlich in so einer Wirtschaftswelt, wo ich irgendwelche 3 Jahre, 5 Jahre, 10-Jahrespläne mache. Strategien haben irgendwie so als Standard irgendwie so ein Jahr Gültigkeit und zwar vom 1.1. bis zum 31.12., was natürlich irgendwie relativ lustig ist, wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, was am 1.1., was weiß ich denn überhaupt, was im Sommer passiert? Also eigentlich gar nichts. Und so der agile Planungszyklus, der geht ja immer darauf zurück, dass ich sage, okay, was ist denn so der Bereich, den ich wirklich in die Zukunft gucken kann? Meinetwegen Quartal oder wenn ich in Sprints denke, also in so iterativen Zyklen, die ich immer wiederkehrend habe, dann plane ich halt meine Arbeit für die nächsten 2 Wochen oder für das nächste Quartal und beachte auch da ganz genau, wie viel Ressource habe ich denn gerade in meinem System überhaupt verfügbar. Wenn ich im Sommer weiß, es sind irgendwie alle haben Kinder und sind in den Sommerferien unterwegs, dann plane ich jetzt für die 3 Monate im Sommer vielleicht auch einfach gar nicht so viel ein, weil ich weiß, ich könnte es ja sowieso nicht umsetzen.
Ja.
Und deshalb sehe ich da schon sehr, sehr viele Überschneidungen.
Gibt es Organisationen oder Bereiche, wo du vorsichtig wärst, zu sagen, das können wir jetzt mal agil transformieren?
Ja, Agilität ist kein Allheilmittel und nicht eine Antwort für alles, sondern Agilität hat den Fokus oder legt den Fokus darauf, in eher dynamischen Umfelden handlungsfähig zu bleiben, reaktionsfähig zu bleiben. Und deshalb da, wo ich ganz genau weiß, wenn ich A mache, passiert B, also wo ich ganze Sache Wirkungsketten habe, da muss ich nicht mit irgendwie, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern da kann ich auch einfach planen. Das heißt, es macht Sinn, sich vorher zu überlegen, in welchem Umfeld bin ich eigentlich gerade unterwegs und dann kann ich hingehen und überlegen, macht agiles Arbeiten Sinn? Ein Modell, was dabei zum Beispiel hilft, um das rauszufinden, wo das denn so ist, ist die sogenannte Stacey-Matrix. Da habe ich einfach, ist eine Matrix, wo ich 2 Achsen habe. Einmal, wie gut oder wie klar ist mir eigentlich mein Problem und wie klar ist mir der Lösungsweg. Und dann habe ich diese beiden Achsen, die spannen verschiedene Felder auf. Das fängt an, bei mir ist eigentlich alles klar. Dann ist das was Einfaches. Da kann ich bestehende Best Practices kopieren. Dann komme ich zu irgendwelchen Feldern oder das nächste Feld, der nächste Bereich, der ist kompliziert. Ja, da muss ich vielleicht schon irgendwie ein bisschen rechnen können, da muss ich ein paar Sachen verstehen, aber ich habe trotzdem noch Ursache-Wirkungsketten. Da fällt zum Beispiel Lean-Management rein, also Sachen analysieren und Prozesse optimieren. So, und sobald es dann ein bisschen entweder auf der Lösungsebene oder auf dem Lösungsweg ein bisschen unklarer wird, da fängt dann an, dass man von einem komplexen Umfeld spricht, einem dynamischen Umfeld, und das ist das, wo agiles Arbeiten dann wirklich seine großen Stärken ausspielt.
Und das vierte Feld wäre, glaube ich, chaotisch, um es vollständig zu machen, oder?
Genau, um es vollständig zu machen. Das vierte Feld ist dann noch chaotisch. Da gibt es dann eben auch aus dem agilen Ansatz oder gibt es agile Ansätze, wie man damit umgeht, da geht es eigentlich, letztendlich gibt es halt nur noch Trial and Error. Also da muss ich probieren und gucken, ob es klappt oder nicht.
Musik Wenn ich den Ansatz jetzt mal weiterdenke, was du sagst, Komplexität, haben wir ja nun in einem Feld und das ist die Politik. Da ist ja ein Musterbeispiel, wo man etwas plant, Stichwort Koalitionsvertrag. Man legt praktisch fest, was die nächsten 4 Jahre zu passieren hat. Man ist deswegen gewählt und wird auch die Medien entsprechend natürlich nutzen wollen, zu zeigen, was davon dann abgearbeitet wird. Und dann kommt die bittere Wirklichkeit. Die Frage ist, sollten wir beide vielleicht einmal in der Politik vorstellig werden, agile Konzepte vorstellen oder würde das Lacherfolge erzielen?
Ich glaube, vom Grundgedanken her könnte man da relativ viel mit erreichen. Ich glaube, das wird halt dann schwierig, wenn ich halt 2 sehr unterschiedliche Ziele habe, die fast ja schon in gegensätzliche Richtungen springen. Dann wird es immer schwer. Und in der Politik habe ich ja auf der einen Seite das, wo es eigentlich mal gemacht ist, also für das Volk. Das heißt, ich mache mir Gedanken, was ist denn das, was ich bestmöglich für das Volk machen kann? Und gleichzeitig muss ich aber ja auch gucken, dass ich irgendwie wiedergewählt werde. Das heißt, ich muss auch eigentlich für meine Wiederwahl oder für meine Stellung, für mein Standing arbeiten. Weil wenn das Standing wegfällt, kann ich ja gar nichts mehr fürs Volk machen. Und das sind aus meiner Sicht 2 Ziele, die relativ häufig gegeneinander spielen. Vor allen Dingen dann, wenn ich noch unterschiedliche Parteien habe und die eine Partei das zwar inhaltlich unterstützen würde, was die andere Partei macht, aber es eigentlich nicht unterstützen kann, weil sonst wird sie das Standing in der anderen Partei steigern und das eigene abschwächen.
Ja.
Deshalb, vielleicht, ja, es hätte Potenzial. Ich glaube, es gibt Probleme.
Vielleicht denken wir das mal weiter. Können wir noch mal kommen? Ich hatte einen Podcast mit Josef Lentsch. Es ist ein Österreicher, der in der Politik berät und den Political Tech Summit gegründet hat. Und auch im nächsten Jahr, im Januar, findet der wieder statt. Vielleicht sollten wir da beide auflaufen, denn da geht es schon um moderne, jüngere Formen von Kommunikation, Nutzung von Techniken, auch von nicht nur IT, sondern auch von sowohl Moderationstechniken als auch faktisch IT-Möglichkeiten. Wie kann Politik im 21. Jahrhundert steuerbarer werden, denn das ist ja auch eine Hypothese von mir, dass wir in der Politik das Dilemma haben. Wir haben eigentlich eine Architektur aus dem 19. Jahrhundert, Prozesse aus dem 20. Jahrhundert und versuchen Probleme des 21. Jahrhunderts damit zu lösen. Ich glaube, da brauchst du eine Synchronisierung nochmal von Methoden und den Anforderungen, wie sich die Welt schneller ändert, als ich das die Ministerialbürokratie so dachte.
Tatsächlich glaube ich, dass es da sehr viele Parallelen gibt, auch wenn man aus der Politik rausgeht, weil wir auch in ganz, ganz vielen anderen Organisationen, gerade welchen, die schon eine gewisse Historie haben, ähnliche Herausforderungen haben. Die kommen ja aus einer Zeit, die sie auch erfolgreich gemacht haben. Also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, irgendwelche großen Konzerne angucke, die sind ja nicht gestern erst entstanden, sondern die sind schon lange unterwegs, haben ganz, ganz viel gelernt und haben gerade so in den 70er, 80er, 90er Jahren durch diese ganzen Themen rund um operative Exzellenz, Lean-Management, also durch wirkliches Schärfen und bis zum Tode optimieren von Prozessen sehr, sehr große Erfolge gehalten oder erzielt. Und diese Zeit, in der das richtig war, das so zu tun oder funktioniert hat, das so zu tun, die ist aber langsam vorbei. Mhm. Und also ich glaube, da gibt es sehr viel Überschneidung zur Politik. Gleichwohl wäre es in der Politik natürlich auch sehr spannend, weil man dann für eine sehr große, breite Masse natürlich nochmal vielleicht positive Effekte damit erzielen könnte.
Wir denken das mal weiter. Felix, im Blick nach vorne, wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts, weiß ich aus Zuschriften, sind Menschen, die gerade in die Beratung gegangen sind oder überlegen, nachdem sie das hören, was Coaches machen, was Beraterinnen und Berater tun, und dann sich überlegen, was muss ich denn jetzt tun, wie werde ich denn Berater, was sind denn auch Dinge, die ich noch lernen muss? Was würdest du Menschen raten, die einsteigen wollen? Was sollten sie lernen oder was sollten sie vielleicht auch verlernen?
Sehr, sehr spannende Frage, weil ich das auch gerne schon am Anfang meiner Zeit wahrscheinlich gewusst hätte. Und ich mich frage, wie ich darauf reagieren würde, wenn mir jemand genau diese Tipps geben würde. Ich mache es trotzdem mal. Ich glaube, das Erste ist, dass man neu lernen muss zu fragen. Weil man, glaube ich, lernen muss zu fragen, um eine Geschichte zu hören und nicht um eine eigene These zu bestätigen. So, das, was ich ganz häufig beim Fragenstellen erlebe, ist, die Leute haben irgendwelche Gedanken und dann fragen die eigentlich nur, um zu verifizieren, stimmt das, was ich mir gedacht habe oder nicht. Und ich glaube, gerade im Beratungskontext ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Gegenüber oder die Gegenüber ins Erzählen bringt. weil man aus dem Narrativ, was die Menschen haben, viel, viel mehr rausziehen können. Egal, ob das in einem Coaching ist oder auch in einer Unternehmensberatung.
Also hat auch Stephen Covey, glaube ich, gesagt, nicht? Du musst Fragen stellen, um zuzuhören und dich für den Menschen zu interessieren, um nicht um eine Antwort danach zu geben. Also die Intention des Zuhörens muss sich verändern, wenn man als Coach oder Berater arbeitet.
Genau, da muss man lernen zu fragen, um wirklich Geschichten zu hören. Ich glaube, was man verlernen muss oder was hilfreich ist, das zu verlernen, ist so den Fokus sehr stark auf das eigene Wissen zu legen. Gerade wenn ich irgendwie anfange, in eine Beratung reinzugehen oder in Coaching reinzugehen, dann mache ich das natürlich, weil ich vielleicht eine Ausbildung gemacht habe oder so. Aber ich fokussiere mich dann teilweise sehr stark auf so mein eigenes Wissen und darauf, dass das, was ich da weiß, ja richtig ist und dass ich vielleicht auch irgendwie eine fachliche Beratung da machen muss. Und sich davon zu lösen und das so ein bisschen zu verlernen, ein Professor von mir hat damals gesagt, man muss die Souveränität haben, nicht Recht haben zu müssen. Und das, fand ich, war ein Satz, der bei mir sehr, sehr viel für Freiheit gesorgt hat. Weil ich nämlich dann plötzlich auch in einer coachenden oder beratenden Rolle bin und gar nicht mehr Verantwortung für die Lösung haben kann, weil ich es ja nicht besser weiß. Ich kenne den Kontext der Person nicht und weiß daher eben nicht, welche Lösung passt denn jetzt gerade bei Ihnen oder bei denen dann direkt rein? Welches Wissen ist wirklich hilfreich? Und das zu verlernen, sich so ein bisschen von dem eigenen Wissen zu lösen, von Lösungen zu lösen und viel stärker auf das zu achten, was sind denn die Bedürfnisse der Personen, mit denen ich da gerade im Austausch bin? Das ist was auf jeden Fall sehr hilfreich ist für Coaches, für Beraterinnen und ähnliche Jobprofile.
Was möchtest du noch lernen?
Tatsächlich lerne ich gerade ganz viel Neues Fachliches, weil wir anfangen mit so Online-Kursen zu experimentieren. Wir haben bis jetzt ganz, ganz viel von unserem Wissen eben immer so in Live-Sessions oder in Live-Workshops und Trainings rübergebracht und wollen jetzt so ein bisschen dahin gehen, dass wir das Ganze als Online-Akademie auch aufbauen. Und da lerne ich gerade ganz, ganz viel darin, wie baut man solche Kurse auf, wie bringt man didaktische Grundkonzepte, Neurodidaktik, wie bringt man sowas als damit rein? Wie kann man mit künstlicher Intelligenz auch da gut und ergänzend arbeiten? Also das ist was ich auf einer fachlichen Ebene gerade sehr viel lernen darf. Und das Zweite, was ich gerne noch ein bisschen lernen würde, ist allgemein der Umgang, wie kann ich eigentlich sinnvoll und klug mit einer KI arbeiten? Weil ich schon erlebt habe, dass mir so eine künstliche Intelligenz sehr viel Arbeit abnehmen kann. Mich kann das nicht eins zu eins kopieren, was da rausgeht, aber die Möglichkeiten, die sind einfach echt groß und die nutze ich, glaube ich, nur so in Bruchteilen. Und da zu gucken, wie kann ich das eigentlich auch nutzen, um auch zum Beispiel im Coaching oder so ganz neue Übungsfälle zum Beispiel zu haben, ja, also indem ich quasi so eine KI coache und darüber plötzlich dann Erfahrungen machen kann, wie kann ich das wirklich schlau und hilfreich einsetzen und nutzen?
Da wird viel auf uns zukommen mit dem Thema AI, nicht nur für die Beratung und Coaches, sondern auch natürlich für Führungskräfte. Und da werde ich sicher auch nochmal einen separaten Podcast zu machen. Lieber Felix, wir nähern uns schon dem Ende des Podcasts. Und wie immer zum Schluss ist ja ein Teil bei mir ein Buchtipp. Hast du einen mitgebracht, was du Hörerinnen und Hörern nahelegen magst?
Ja, habe ich von eben zitierten Professor Hans A. Wüthrich, damals an der Bundeswehr-Universität, so der Professor, bei dem ich auch am meisten gelernt habe. War zwar jetzt fachlich nie so der fleißigste Student, aber gerade menschlich und auch so auf dieser Haltungsebene konnte ich von dem sehr viel mitnehmen und deshalb lese und höre ich diesen Menschen sehr gerne. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Capriccio, ein Plädoyer für die verrückte und experimentelle Führung. Und da geht es eben auch so ein bisschen darum, welche Kompetenzen es für Organisationen braucht. Und das ist, glaube ich, was man vielleicht noch nicht so oft gehört hat, aber was ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert finde.
Capriccio. Das werde ich in die Shownotes reinstellen. Lieber Felix, ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, mit dir zu sprechen. Schön, dass du Zeit hattest.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, Kai.
Heute war ich auf Visite mit dem agilen Transformationsberater Felix Lagemann. Danke fürs Zuhören. Freue mich aufs nächste Mal. Sage Tschüss. Bis bald. Ich bin Kai Kochmann.